Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge. Ich sag mal guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wann und wo ihr auch immer unsere neue Podcast-Folge hört. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Heute sprechen wir über, man kann schon sagen, ein Leitthema der deutschen Wirtschaftspolitik, den Fachkräftemangel. Mein Name ist Andrea Gerhardt und ich hoste diesen Podcast hier zusammen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter der Able Group, Frank Ferchau. Moin, Frank.
Hallo, lieber Andrea.
Ja, wir beleuchten heute mal das Thema von allen Seiten und in guter alter Tradition starten und eröffnen wir mit einem Zitat. Diesmal von Clemens Fuest, dem Chef vom führenden Wirtschaftsforschungsinstitut IFO.
Wer sich über Fachkräftemangel beschwert, sollte die Löhne erhöhen.
Ist die Antwort auf das Problem des Fachkräftemangels wirklich so einfach, wie Herr Fuest hier sagt, lieber Frank?
Naja, lieber Andrea, wie du schon mitbekommst, ich muss erstmal tief durchatmen. So sehr ich Herrn Fuest auch schätze, ich glaube, hier agiert er ein bisschen eindimensional. Natürlich sind angemessene Vergütungen für hochqualifizierte Fachkräfte eine wichtige Grundlage, damit sich internationale Kandidaten überhaupt hier in Deutschland bewerben. Aber ich sag mal, der Status quo kann ja schon nicht so schlecht sein. Zumindest wenn ich hier in unserem Konzern durch Europa reise, dann ist es immer so, dass jetzt schon die Gehälter in Deutschland mit großem Abstand die am weiterentwickelsten, die am höchsten sind. Ob du nach Spanien gehst, ob du nach Frankreich gehst, na klar. Und das wird nicht besser, wenn du nach Polen zum Beispiel gehst. Auch in Österreich, im Vergleich zu Österreich, haben wir hier die attraktiveren Gehaltsangebote. Also kann es nicht an dem Thema Lohnhöhe an und für sich liegen, für mein Dafürhalten, sondern das Problem liegt darin, dass, und das wissen wir hier alle im Raum, dass so wenig davon übrig bleibt. Ja, das ist der Spitzensteuersatz mit den gesamten Sozialversicherungsthemen, die dazu führen, dass du, wenn du im Januar anfängst zu arbeiten, erst ab Ende August für dich netto arbeitest. Und das kann ja, glaube ich, kein Anreizsystem sein. Und das wissen übrigens auch die Kandidaten im Ausland.
Das ist wirklich der Wahnsinn, wenn ich genau nachdenke. Ich habe eine Zahl mitgebracht. Ich habe nämlich mal nachgeguckt. Der Spitzensteuersatz in Deutschland liegt bei 61.972 Euro. Wie ist deine Einschätzung an eine attraktive Bemessungsgrundlage?
Ja, 61.000, machen wir es rund, ne? 62.000 Euro. Im Zuge der Inflation sollte jeder gute Facharbeiter da zumindest mal langsam rankommen. Und von daher ist das Wort Spitzensteuersatz im Grunde schon falsch. Ich sag mal, es ist ein Steuersatz, den du, sobald du in Deutschland zumindest mit Studium, gegebenenfalls auch mit einem Facharbeiterbrief, Vollzeit arbeitest, dann wirst du da rankommen, ja? Und das Problem liegt doch darin, dass zusätzlich zum Spitzensteuersatz, und wir reden hier von fast 50%, dann nochmal das gesamte Sozialversicherungspaket oben drauf kommt, dass es eben extrem unattraktiv ist, hier als potenzielle Fachkraft A, hier hinzukommen oder B, sich über alle Maßen anzustrengen, weil das System ist ja so, je mehr du arbeitest, umso mehr geht in diese Sozialversicherungs- und Spitzensteuersatzmühle, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht mehr Sinn macht, Teilzeit zu arbeiten, weniger zu arbeiten oder auch, ich sag mal, für Freunde und Bekannte tätig zu werden, um diesen Paket aus Spitzensteuersatz und Sozialversicherungsabgaben komplett zu umgehen. Und also, da fängt das Problem an.
Du wünschst dir also, dass sich wirklich Leistung mehr lohnt, dass man mehr am Ende dann dadurch, wenn man mehr Leistung bringt, auch in die eigene Kasse hat und natürlich, dass sich dann auch mehr Leistung noch mehr lohnen sollte. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, im Grundsatz hast du recht, Andrea, darum geht es genau. Zumindest mal sollte man die Belastbarkeit der breiten Schultern, worauf ja unser Sozialsystem fußt, nochmal neu überdenken, ob wir nicht inzwischen eine Schwelle überschritten haben, dass die Mehrzahl der Bürger sagt, nee, es lohnt sich eben nicht mehr in diesem System zu arbeiten. Ich gehe alle anderen Wege, die für mich gerade zur Verfügung stehen, um dieses System zu umgehen.
Ja, verstehe. Also es sind auf jeden Fall richtige Hausaufgaben beziehungsweise direkt adressiert an Herr Heil und Herr Lindner, die sich da nochmal dran setzen können, um das ganze Thema noch ein bisschen besser, vielleicht auch fairer und gerechter aufzuteilen. Mir tun die Leute dann auch immer leid, sehr schnell leid, die in solchen Positionen sind, weil ich mir denke, na gut, die baden doch jetzt eigentlich auch, genauso wie die Wirtschaft, genauso wie wir alle gerade Entscheidungen aus, Fehlentscheidungen zum Teil, die in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten getroffen wurden, oder?
Ja, Andrea, da hast du vollkommen recht. Die zentralen Weichenstellungen wurden nicht gestern getroffen, sondern hier kann man durchaus den Economist von 1999 nochmal zitieren, der Deutschland als den Krankenmann Europas titulierte. Nur es wurde eben lange Zeit durch den Erfolg verschiedener Branchen überdeckt. Und jetzt kommen viele Dinge zusammen. Wir haben das Thema der Demografie, wir haben das Thema, dass insbesondere die Automobilindustrie offensichtlich den besten Teil ihrer Branchenentwicklung hinter sich hat. Und es fehlen eben neue Geschäftsmodelle. So, und von daher müssen wir uns in Deutschland überlegen, wie wir es gesamtgesellschaftlich wiederum hinbekommen, dass sich Arbeit für alle mehr lohnt. Jeder auf seinem Platz. Und die Diskussion wird ja auch gerade, wenn du in den Zeitungen oder auch in den öffentlichen Medien das nachvollziehen kannst, das wird ja auch gerade geführt.
Absolut. Wenn wir ein bisschen über Potenzial sprechen, möchte ich auf einen Punkt eingehen, nämlich die Bundesagentur für Arbeit hat ja derzeit rund, sagen wir mal, 2,6 Millionen Arbeitslose. Darunter liegen dann 200.000 Akademikerinnen und Akademiker. Und wenn ich solche Zahlen lese, denke ich mir, vielleicht haben wir die Lösung dann auch schon da liegen. Vielleicht sollten wir das Potenzial, was wir da im Moment in der Arbeitslosigkeit haben, um im deutschen Bahnsprech zu bleiben, besser auf die Schiene bringen und zu uns in den Unternehmen bringen.
Ja, auch da kann ich dir wieder nur vollkommen recht geben. Also wir haben heute möglichst wenig Dissens, sehe ich gerade. Nein, das ist tatsächlich so. Ich meine, die Frage ist doch, wie es dazu kommt, dass Menschen studieren, wohlwissend, dass die Berufsaussichten nach diesem Studium sehr schlecht sind. Die Frage ist, wie wir denn in der Zeit vor der Studienwahl mehr berufsorientierte Beratung einfließen lassen, dass es genau dazu nicht kommt. Ja. Weil bestimmte Knappheitsmerkmale am Markt, die sind ja nicht neu. Ich sag mal, ob du Medizin studierst, ob du Informatik studierst, ob du MINT-Fächer studierst. Ich sag mal, die sind, seit ich denken kann, knapp. Das letzte Mal, als es zu viele Ingenieure gab, war 1994, 1995. Das ist also schon ein gut Teil her. Das ist das eine. Aber das andere ist doch auch 2,6 Millionen Arbeitslose. In meinen Augen haben wir uns zu stark damit abgefunden, dass es einen nicht unbedeutenden Betrag oder Volumen an Menschen gibt, die wir nicht beschäftigungspolitisch integrieren können. Da finde ich 2,6 Millionen. Ja, das ist, keine Ahnung, Hamburg und Köln und ein bisschen on top. Das finde ich schon eine ganze Menge. Ja, und da muss man sich doch fragen, inwieweit die Weiterqualifizierungsmaßnahmen der Arbeitsagentur, die ja massiv ausgeweitet worden sind in den letzten Jahren, überhaupt von Erfolg gekrönt sind. Kennst du eine Auswertung, die zeigt, dass Menschen, die diese Weiterqualifizierungsmaßnahme durchlaufen haben, dass die danach in den Job gegangen sind?
Ich kenne vor allem meine eigene Erfahrung. Ich fand das einfach immer völlig am Ziel vorbei, ehrlich gesagt. Also während der Schule, während meiner Schulzeit hat man ja schon Angebote bekommen. Dann wurde man mal gefragt, was sind denn so deine Interessen? Und dann habe ich da noch damals so Listen bekommen. Ich hoffe, es sind heute keine Listen mehr mit Berufen. Und ich wurde da völlig falsch abgeholt. Oder auch in Weiterbildung kenne ich das auch aus meinem Bekanntenkreis, dass man für völlig absurde Dinge dann verpflichtet wird, weitergebildet zu werden, obwohl das eigene Interesse oder das Talent vielleicht ganz woanders liegt. Und da frage ich mich auch, da fehlt es auch ein bisschen an Reflexion von diesen Maßnahmen, oder? Dass man mal einen Rücklauf macht, wie wir das auch machen in unseren Jobs, ne? Feedbackrunden oder so.
Genau so ist es, Andrea. Ich kenne selber aus meinem Bekanntenkreis die Situation, dass jemand auf einer SAP-Weiterbildungsschulung war. Und wir alle wissen, dass SAP-Schulungen nicht ganz billig sind. Ja? Und die betreffende Person ist danach direkt in den Job gegangen, allerdings in den Vertrieb für Heizung, Klima, Sanitär. Also es hatte jetzt nicht so viel mit der Weiterqualifizierung zu tun, aber letztendlich ist sie ja in die Weiterbildung gegangen und danach auch wiederum ins Berufsleben. Aber trotzdem müssen wir uns doch fragen, selbst wenn du dich weiterqualifizierst, dann haben wir ja das Problem von eben gerade. Dann bist du ja ruckzuck, wenn du es richtig anstellst, wiederum in Spitzensteuersatz, ja, weil ab 62.000 Euro, sagt der Lindner, Hälfte ist mir. Mhm. Ja, und dann schließt sich der Kreis, dann sage ich, okay, Vielleicht müssten wir dann mal beide Themen überdenken.
Du weißt, dass 50% unserer Gesellschaft auch weiblich sind. Also ich möchte ein bisschen umschwenken, wie du merkst, auf das Thema der Frauen und auch da wieder bei Potenzial bleiben, weil das ist natürlich was, was ich eins zu eins aus meinem Leben, aus meinem Bekanntenkreis kenne. Die Frauen sind maßgeblich immer noch an der Care-Arbeit für die Kinder beteiligt, haben teilweise super gute Qualifizierungen, haben schon tolle Jobs gemacht, möchten zurück in ihren Job und was passiert? Sie finden keine Betreuungsplätze für die Kinder. Sie werden sozusagen zurückgehalten, weil das eine Problem unlösbar scheint, die Kinder ordentlich zu betreuen in Deutschland und es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, habe ich auch schon öfter erlebt, ein bisschen an der Flexibilität der Arbeitgebenden, Stichwort Jobsharing, auch scheitert, weil es da auch manchmal noch nicht genug angeboten wird. Ist das wieder so ein Potenzial, was wir da komplett unter den Tisch kehren und einfach nicht nutzen? Frauen, die arbeiten möchten, aber nur keinen richtigen Job finden, weil sie die Kinder nicht betreut kriegen.
Auch wieder ein hervorragender Punkt, ja. Auch hier gibt es ja die gesetzliche Zusage für einen Kita-Platz für jeden. Und was wir erleben, ist, dass Deutschland seit Jahren hier den Status eines Entwicklungslands nicht verlässt. Warst du schon mal in Kuba?
Leider nein.
Ja. In Kuba siehst du an den Wänden Viva la Revolución, an jeder Wand leider etwas verfallen. Und da werden dir auch Dinge versprochen, übrigens seit 60 Jahren, die später nicht eingehalten werden. Und das ist genau das, was wir hier in Deutschland erleben. Zum Beispiel mit dem Kita-Platz ist eine Kubanisierung der politischen Zusagen. Das betrifft den Kita-Platz, das betrifft die Verbindlichkeit von Schulzusagen, dass die Kinder, die du dann zur Schule schickst, dann auch tatsächlich dort betreut und weitergebildet werden. Sondern was wir ja faktisch erleben, ist, dass du unglaublich hohe Ausfallraten hast. Und das wird auch wiederum auf dem privaten Bereich durch Frau meistens oder gegebenenfalls durch Mann wiederum kompensiert. Und das hatten wir auch schon mal. Was wir brauchen, ist mehr Connect zwischen politischen Wunschvorstellungen und erlebter praktischer Realität. Faktisch ist aber so, dass das Erwerbspotenzial des in meinen Augen größten Talentpools in Deutschland, nämlich den der Frauen, aktuell nicht abgerufen werden kann. Und das, ich sag mal, mit diesem Status quo sind ja alle Beteiligten unzufrieden. Ja, nur eine richtige Verbesserung, eine Dynamik auf eine Veränderung dieses Status quo, die hören wir bestenfalls in den Sonntagsreden, nur erleben tun wir es quasi nie.
Ich würde auch sagen, es ist definitiv irgendwie so Nachsitzen 5 minus mindestens. Da ist viel Luft nach oben und da frage ich mich schon auch als Frau, ob das alles immer nur so leere Worthülsen sind, was uns da so versprochen wird oder ob man irgendwann auch die Power, ich sag mal, in den Kita-Plätzen mal messen kann. Das wäre ja schön und dass dann eben auch die Kita eine zuverlässige Kita ist, weil das hast du gerade angesprochen. Dann gibt es natürlich auch Krankheitsfälle, es gibt den Betreuungsmangel, auch da werden die Fachkräfte gesucht. Also wir sind da auf jeden Fall auf einem Punkt und das ist Potenzial, was beim Thema Fachkräftemangel, unserem heutigen Thema hier, ausgeschöpft werden muss. Andernfalls ist es für mich so ein No-Brainer, wie man so schön sagt auf Neudeutsch.
Ja, genau.
Auf Denglisch. Ich würde gerne bei dem Punkt der Familie bleiben. Lass uns doch mal in die Zukunft schauen. Unsere Kinder sind, ja, machen die Welt von morgen. Sie werden die Welt gestalten. Ihnen gehört die Welt von morgen. Du hast eben schon gesagt, es ist viele, viele Jahre her, über 20 Jahre her, dass da schon viele Entscheidungen getroffen wurden. Was können wir jetzt besser machen? Sollten wir nicht auch Dinge besser machen, um für unsere Kinder schon mal die richtigen Weichen zu stellen?
Ja, absolut. Das ist ja so. Wir erleben ja, dass Kinder zunächst mal auf der privaten Ebene, neben natürlich dem Glück, den man durch Kinder und Familie erlebt, aber zunächst mal eine zusätzliche Belastung darstellen. Dazu kommt sozusagen die physische Belastung, da kommt die Betreuungsbelastung, dazu kommt aber eben auch eine materielle Belastung. So, und was wir erleben auf der Seite ist, dass es gerade einen Blumenstrauß von unterschiedlichsten Förderungsinstrumenten gibt. Und ich glaube, da musst du Diplom-Verwaltungswirt sein, um dich durch diesen Dschungel der unterschiedlichsten Regeln zurechtzufinden. Also das ist nicht gerade ganz einfach. Ein wirklich attraktives Anreizsystem, was es zumindest mal auf der materiellen Seite einfach macht, den Kinderwunsch, ich sag mal, in der Argumentation zu befürworten, das haben wir, glaube ich, gerade nicht. ich sag mal, dabei hilft es ja nur, auch mal in Europa zu schauen und zu gucken, wie lösen das denn andere Länder? Und ich sage einfach mal, in Frankreich zum Beispiel, die eine deutlich höhere Geburtenrate haben als wir. Das erlebst du ja schon, wenn du durch französische Straßenbild gehst. Irgendwie hat man das Gefühl, dass die Gesellschaft um 10 bis 15 Jahre jünger ist im Schnitt als in Deutschland. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass der Einkommensteuertarif eben die Kinder mit berücksichtigt, bis zu 3 Kindern. Das heißt, du kannst dein gesamtes familiäres Einkommen dann zum Schluss durch die Anzahl deiner Kinder mitteilen, was die Steuerbelastung bei 3 Kindern dann doch deutlich reduziert. Und das ist ein ganz einfaches System. Da braucht man kein Mikromanagement mit Zuschüssen für Ranzen, für Schulbücher, die du beantragen musst und so weiter und so fort, sondern das ist ein flaches System, was in meinen Augen zumindest in Frankreich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und wenn du mich fragst, wäre das doch vielleicht mal ein Thema für die gesamten Studienfahrten, die wir in unseren Bundes- und Landtagsabgeordneten immer erleben, diesen Vorteil mal auf den Grund zu gehen und vielleicht auch mal Anreize mit nach Deutschland mitzunehmen.
Ich finde auch, wenn es gute Ideen gibt, wenn es gute Vorbilder gibt, warum nicht einfach abgucken? Ne? Manchmal hat man zumindest das Gefühl, dass der ein oder andere Politiker das Gefühl hat, na, ich muss hier sowas, eine eigene Handschrift entwickeln, damit man auch sagen kann, ja, das hat der oder diejenige dann irgendwie ins Leben gerufen. Aber man kann doch einfach mal abgucken, wenn es gut funktioniert. Ich finde, da muss man sich gar nicht schämen oder genieren. Also ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Angang und bin gespannt, wie da die deutsch-französische Freundschaft vielleicht noch positiv sich auf uns auswirken kann, bis es soweit ist, dass es da vielleicht noch mal ein bisschen hier abgeguckt wird von den Franzosen, brauchen wir auf jeden Fall Fachkräfte aus dem Ausland. Da sind wir uns auch alle einig. Das führt mich jetzt zum nächsten Zitat, was ich dir mitgebracht habe. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer sagt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung Folgendes.
Wir sollten nicht für jeden Job fordern, dass die ausländischen Fachkräfte Deutsch können, sondern dafür sorgen, dass die Mitarbeiter der Ausländerbehörde Englisch können.
Was, lieber Frank, verbirgt sich hinter diesem Zitat? Stimmst du dir zu oder welche Gedanken kommen dir dabei?
Ja, da muss man tief durchatmen. Ich weiß nicht, welche Form der Migration Monika Schnitzer hier gerade anspielt, aber eigentlich ist es doch so, dass die Menschen, die zu uns kommen, erwarten, dass wir Digitalangebote zur Einreise, zur Arbeitsgenehmigung, etc., also für den ganzen, ich sag mal, Verwaltungsakt zur Verfügung stellen. Dann ist ja erst der letzte Schritt derjenige, wo es gegebenenfalls um das Thema Sprache geht. In meinen Augen müssen wir zurückkommen auf das Thema Digitalisierung unseres Verwaltungsapparats und inwieweit es gelingt, diesen in einen wettbewerbsfähigen Kontext der aufnehmenden Länder zu überführen. Das erlebe ich gerade nicht. Und ob dann zum Schluss als allerletztes das Thema der Deutsch- oder Englischsprachigkeit adressiert wird, ist in meinen Augen nur der letzte Punkt, aber nicht der Kern des Themas. Der Kern des Themas sind attraktive Plattformen, sind attraktive Zugangsmöglichkeiten, schnelle Systeme. Wir brauchen hier in Deutschland, bis wir eine Blue Card hier einmal durch den gesamten Behördenapparat getrieben haben, bis zu 6 Monate. Ich sag mal, da sind die Menschen längst woanders. Und genau daran liegt es. Ich sage mal, diese vielen fragmentierten Einzelregelungen, gegebenenfalls nochmal on top mit föderalem Wahnsinn, der dann für jedes Bundesland, Landkreis nochmal extra Touren macht. Ja klar, ich sage mal, das ist schwierig zu digitalisieren. Von daher brauchen wir sozusagen eine Standardisierung des Prozesses, eine Digitalisierung der standardisierten Abläufe. Und dann können wir uns irgendwann mal ganz zum Schluss fragen, in welcher Sprache wir das machen. Aber das ist wirklich, ich sag mal, the cream on the cake und nicht der Kern des Themas.
Vielleicht können wir an der Stelle nochmal auf unsere Folge zum Thema Innovation und Digitalisierung hinweisen, die wir aufgenommen haben. Wir haben da zum einen zum Thema der Behörden gesprochen, aber natürlich auch über das ganze Thema der KI-Drehscheibe versus der KI-Destination. Also da lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal reinzuhören. Wenn wir jetzt, du hast gerade schon so ein bisschen damit angefangen, deswegen würde ich gerne mehr darauf eingehen, einen Blick in dein Unternehmen werfen. Interessiert mich natürlich, wie manifestiert sich dieses ganze Thema des Fachkräftemangels bei euch und wie geht ihr damit um?
Ja, für uns ist die Vielfarbigkeit Standard und das ist auch gut so. Wir haben über 127 Nationen, die bei uns arbeiten. Das ist halt so ein bisschen wie bei den Olympischen Spielen und das wird jetzt in Form der Arbeitgebermarke als attraktivitätssteigernd wahrgenommen. Und es ist unsere Form des internationalen, nationalen Austauschs mit Menschen unterschiedlichsten Erfahrungen und Herkünften, Technologien zu entwickeln für ein besseres Leben in der Zukunft. Und dass wir das natürlich auch aktiv fördern, es liegt auf der Hand. Wir haben digitale Weiterbildungsangebote natürlich überwiegend bei über 100 Niederlassungen. Da möchte ich die Websnacks nennen. Wir haben unterschiedliche fachliche Qualifizierungsangebote, physisch und digital, sodass es für uns, glaube ich, eine Art des Selbstverständnisses ist, diese Themen immer auf den aktuellen Stand der Technik zu halten und allen anzubieten, die sie nutzen wollen.
Was ist ein Websnack, lieber Frank?
Ein Websnack ist ein sozusagen, du hast ein Thema, was du in ganz viele kleine digitale Einheiten segmentierst, sodass es dir möglich ist, nach Feierabend oder auch in der Pause mal kurz reinzugucken und sagen, okay, pass mal auf, ich habe jetzt keine 3 Stunden Zeit, sondern ich widme mich diesem Thema in 20 Minuten. Das ist ein Websnack, sodass es auch in unseren Alltag passt. Ja, unsere Podcasts gehen ja, glaube ich, auch nicht über 4 Stunden, sondern...
noch nicht, mal gucken, wo wir noch hinkommen, genau.
Die Kollegen aus dem Off sagen ja meistens nach 20 Minuten, jetzt ist gleich Schluss. Genau. Also von daher muss es auch in die Lebenswirklichkeit der Menschen passen. Und ich glaube, das versuchen wir und das gelingt uns, glaube ich, auch ganz gut.
Ah, das finde ich ganz gut, natürlich Dinge ein bisschen aufzudröseln und zu sagen, hey, was ist heute machbar und wie kann ich trotzdem was lernen, mich weiterbilden und was mitnehmen. Das ist natürlich sehr, sehr smart. Wenn man Fachkräfte sucht, tolle Mitarbeitende sucht, dann muss man ja so ein bisschen die Extrameile gehen, weil die Besten und die Klügsten und die Schnellsten möchte natürlich jeder haben. Man steht in Konkurrenz mit vielen, vielen anderen. Ich habe mich gefragt, wie findet ihr denn die Ablers von morgen? Wie viel Extrameile geht ihr da? Wie viel Zeit investiert ihr? Was macht ihr so, um die Menschen für euch zu begeistern?
Ja, das ist natürlich ein Gigathema. Das ist einer unserer Kernhandlungsfelder. Und ich glaube auch, dass es uns ganz gut gelingt, auch wenn wir natürlich noch weit davon entfernt sind, dass sich hier morgen vor unseren Büros lange Schlangen bilden von Menschen, die gerne bei uns arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, ich sage mal, wir haben bei der Ferchau allein knapp 150.000 Bewerbungen in jedem Jahr. Und das ist ja schon das Ergebnis eines langen Prozesses. Das ist ein Prozess aus, ich sag mal, kommunikativen Maßnahmen im Bereich Employer Branding. Das ist ein Prozess, der darauf einzahlt, möglichst schnell den Bewerbungsprozess zu einem Ergebnis zu führen. Also kriegst von uns immer in Form von 48 Stunden Angebot. Der ist natürlich extrem digital. Du kannst es inzwischen auf WhatsApp machen. Und wir sind da immer auf den neuesten Medien mit unterwegs. Und wir bieten natürlich auch tolle Angebote, sowohl für die technischen Mitarbeiter, aber auch für Trainees oder für zukünftige Führungskräfte, die wir hier dann weiterentwickeln. Das Ganze kannst du zum Schluss aber zum Beispiel sehen, dass die Menschen ganz zufrieden sind. Auf Kununu zum Beispiel, wo wir im Schnitt einen Wert von 4,0 überschreiten. Das ist, glaube ich, in der Branche oder auch sonst übergreifend ganz gut. Und wir hatten jetzt gerade erst eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung gemacht, nennt sich dann Net Employee Promoter Score. Und der ist bei uns überall positiv. Das heißt, die Mehrzahl aller Kolleginnen und Kollegen würde Ferchau oder ein Mitglied aus der Able Family gerade weiterempfehlen. Und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung.
Ich möchte dich an dieser Stelle daran erinnern, dass wir verabredet sind für die nächste Gamescom. Darüber hast du nämlich schon in einer der letzten Folgen gesprochen, dass ihr auch da unterwegs seid und quasi ja ein bisschen nach Synergien gesucht habt, oder?
Genau so ist das. Wir müssen auch immer wieder neue Wege gehen. Früher war es vielleicht die Hannover-Messe, dann war es die CeBIT und jetzt ist eben die Gamescom. Und genauso, das tun wir auch. Wir waren jetzt da und ich muss dir einfach nur sagen, das war ganz faszinierend. Ja, jetzt bin ich mit meinen fast 60 vielleicht nicht mehr jeden Tag ein typischer Anwender für die Gamescom-Produkte, aber das war auch für mich ein toller Tag, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen auf dem Messestand.
Ja, cool. Also wir sind verabredet. Ich nagel dich da fest. Du hast in einer unserer früheren Episoden gesagt, dass es da vielleicht auch ein kleines Akzeptanzproblem gibt bei den technischen Berufen in unserem Land und dass deiner Erfahrung nach das auch in anderen Ländern ein bisschen anders ist. Haben wir hierzulande dann vielleicht auch ein Marketingproblem für Ingenieurs- oder IT-Berufe? Wie nimmst du das wahr?
Ja, doch, ich glaube schon. Ja, ich sag mal, wenn du in die Vorabendprogramme guckst oder auch das, was ein bisschen später läuft, ich sag mal, da haben wir zum Beispiel auch Arztserien.
Das könnt ihr jetzt nicht sehen, er zeigt auf mich. Ich fühle mich hier angesprochen als Teil des Bergdoktor-Ensembles, für alle, die es noch nicht wussten. Aber ja, was ist dein Punkt, Frank?
Der Punkt ist, dass es insbesondere ausländische, zum Beispiel auch Filme oder Produkte gibt, die ganz stark auf das Thema IT, Digitalisierung oder Technik abheben. Und das haben wir in Deutschland nicht. Ich glaube auch, dass wir in der Gesellschaft zwar alle sehr stolz darauf sind, dass wir ein technologischer Hotspot sind, aber es steht eigentlich nicht so in der Mitte der gesellschaftlichen Debatte. So, und ich würde mir wünschen, dass es eben viel mehr gelingt, sozusagen auf diesem Heritage, auf dieser Erfahrung, auf dieser Vergangenheit, die wir haben als Gestalter der Welt, wiederum aufzubauen und zu fragen, was können wir denn tun, um dies in die Zukunft zu transferieren? Und das, finde ich, da haben wir alle noch ein bisschen Nachholbedarf.
Nachholbedarf haben wir hier gar nicht. Wir haben heute wirklich viel Klartext gesprochen und ich freue mich drauf, dass wir hier uns wieder die Zeit genommen haben, dass ihr zugehört habt, denn es ging heute um das Thema Fachkräftemangel. Was kann Deutschland tun? Und da haben wir ja hier heute einige Probleme, Herausforderungen, aber auch Lösungen diskutiert. Also wir können vielleicht mitnehmen, dass höhere Löhne allein nicht die Lösung sind, sondern die Steuergesetzgebung angepasst werden sollte. Wir können auch mehr Hilfsangebote für die Kinderbetreuung schaffen. Das ist auf jeden Fall ein richtiges To-Do, damit wir mehr qualifizierte Frauen wieder problemlos in ihren Arbeitsalltag reinkriegen und dass sie einsteigen können. Was haben wir noch besprochen, lieber Frank?
Ja, es geht insbesondere darum, dass wir, ich sag mal, uns aus dem Ausland Dinge abschauen können, die dort schon erprobt zu Erfolgen geführt haben. Jetzt bin ich ja nun mal ein Verfechter, dass wir das Innovationsland sein sollten, aber manchmal hilft es auch, sich die guten Dinge, die woanders funktionieren, einfach nur abzuschauen und auf Deutsch zu interpretieren.
Ja, und wir freuen uns natürlich auch auf ein besseres Image und mehr Sichtbarkeit für die Zukunftsberufe und daran können wir alle gemeinsam arbeiten. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Wie immer fand ich es sehr informativ und spannend und genau da knüpfen wir in der nächsten Folge an. Es geht vielleicht um dein Lieblingsthema New Work.
Ganz genau. Wir sprechen mal Klartext über Chancen und Herausforderungen von Homeoffice, mobilen Arbeiten und Co. Und insbesondere die Umsetzung in die Praxis und wie wir das bei der Able vielleicht auch selbst erleben.
Ich freue mich jetzt schon darauf. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart in dieser Folge Klartext Wirtschaft. Lasst uns gerne ein Abo auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens da, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich sage an dieser Stelle tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Andrea. Ciao.
Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen. Überall, wo es Podcasts gibt.